Ihr Lieben, was ein Freudentag. Welch eine Gnade, dass ich das hier und mit euch feiern darf. Das geht ja nun, nachdem ich über 40 Jahre immer natürlich bei meiner Gemeinde sein musste. Aber jetzt ist das anders. Ihr habt hier, und ich habe gehört, dass ganz viele Leute das frequentiert haben, diese Tage über den Weizenkorn, euren Kreuzesweg, euren Besinnungsweg hier auf Kanaan. Wie schön, dass Menschen sich aufmachen, um zur Besinnung zu kommen, auf das Wesentliche, wo ihre Sinne doch normalerweise vollgedröhnt werden von allen möglichen und unmöglichen Sinnlosigkeiten. Leider viel zu oft. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte ein gutes Wort sein, um ein Gewissen, obwohl es ja nicht ganz vorüber ist, aber einen gewissen Abschluss hier zu setzen, dass ich mit uns in Verbindung mit dem auferstehenden Christus über dieses Wort predige. Johannes 12, da heißt es ab Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass des Menschen Sohn verherrlicht wird. Und wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem eigenen Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach, und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Soweit dieser wunderbare Text. Furchtbar ist es, wenn man nachdenkt, sich besinnt, in der Bibel liest, vielleicht einen Film schaut über das Elend der Kreuzigung. Du rastest fast aus, du bist erfüllt von den Gedanken, das kann doch nicht wahr sein. Man kann Petrus so gut verstehen, der gesagt hat, Herr, das geschehe dir auf keinen Fall. Das haut dir fast das Gehirn aus dem Kopf, die Vorstellung, dass der Gottessohn freiwillig immer mit der Möglichkeit, das abzubrechen und der Möglichkeit zuzuschlagen, es aber ausgehalten hat. Also Kreuzigung ist tragisch und schlimm genug, aber sie nicht abzubrechen, obwohl man es könnte, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Viele Leute wurden gekreuzigt, aber keiner war dabei, der eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, jetzt reicht mir das aber wirklich, jetzt steige ich hier runter und dann bringe ich eine Legion Engel herbei und dann wird hier mal richtig abgerechnet. Keiner war dabei. Das ist das ganz, ganz Gewaltige. Diese Willensübereinstimmung mit diesem Weg, wiewohl Christus natürlich schon vor Augen hatte, was daraus werden wird und wie er auferstehen werde in Herrlichkeit, Schönheit, in Glanz, in Würde, in Kraft. Lasst mich einige Gedanken auf den Hintergrund mit uns teilen. Dieses Sterben, das ist euch ja als, sag ich mal, ganz wesentlich fundamentales Wort in der Kommunität auch vertraut. Einige Gedanken, ich nenne sie schon mal. Der erste Gedanke ist, Sterben zur Lebensentfaltung. Widerspruch in sich, Sterben zur Lebensentfaltung. Der zweite Gedanke, Es gibt in diesem Sterben ein heiliges Geheimnis zwischen Christus und seinem Kind, zwischen Gott und seinem Sohn. Das heilige Geheimnis zwischen Zweien. Der dritte Gedanke, dass wir in Christus den Tod des Weizenkorns zum Leben finden, in Christus hineingenommen sind. Vierter Gedanke, in dieser Form von Sterben des Weizenkorns bleibt die DNA, die Genetik, also das Wesen bestehen und stirbt nicht eigentlich. Die Frage ist, welche Rolle wir dabei haben als Geburts- und Entwicklungshelfer, aber nicht mehr. Und der letzte Gedanke, dass wir für eine gebrochene Welt über diesen Tod ins Leben hinein berufen werden, um sie mitzugestalten. Wenn wir den einen oder anderen Gedanken mitnehmen, dann ist schon alles viel wert. Also Gedanke 1, das Sterben zur Lebensentfaltung, das Sterben zur Lebensentfaltung. Und ich habe gespürt, es kommt sehr darauf an, wohin wir die Betonung legen bei diesem Sterben des Weizenkorns. Auf den Tod fixiert, so werden wir eine Botschaft immer haben in die Richtung, ja, wir müssen sterben und loslassen, was alles stimmt. Aber die Fixierung, die Betonung macht, worauf liegt unsere Betonung bei diesem Sterben des Weizenkorns? Liegt sie auf dem Tod oder liegt sie in der Entfaltung des auferstehenden Lebens? Das macht den Unterschied. Deswegen sagte ich vorher, Christus hat vor Augen gehabt, das ist der Durchgang zur Entfaltung göttlichen Lebens im Sohn Gottes. Worauf liegt unsere Betonung? Im Sterben oder im Aufleben? Das Interessante an diesem Weizenkorn ist doch, dass es sich tatsächlich in seinen gottgegebenen Qualitäten entfalten darf. Wir freuen uns doch nicht des Weizenkorns, dass wir sagen, ach, wie schön ist das, dass das jetzt in der Erde ist und stirbt. Sondern jeder Landwirt freut sich der Hoffnung, aus diesem sterbenden Korn wird eine Pflanze erwachsen, sich entfalten. Und sie wird Frucht bringen, von dem viele leben. Worauf liegt unsere Betonung, wenn wir dieses Sterben des Weizenkorns anschauen? Der zweite Gedanke. Es gibt in diesem Sterben, und ich hoffe, ich kann es vermitteln, was in meinem Herzen ist, es gibt in diesem Sterben ein heiliges Geheimnis einer Zweisamkeit zwischen Christus und dem jeweiligen Menschen. Etwas zutiefst unverwechselbar Intimes zwischen Christus und diesem Menschen, also auch Christus und dir. Das heilige Geheimnis zwischen Christus und seinem Kind, seinem Erlösten oder den er in diesem Moment erlöst, diese Intimität, die wir, und deswegen sage ich bewusst heilig, die wir heilig halten müssen, denn ehrfurchtsvoll habe ich zunächst zurückzuweichen, weil Christus sich verbindet mit einem Menschen in seinem Tod, intimst verbindet, um wieder mit ihm aufzuerstehen. Heiliges Geschehen zwischen Christus und einem Menschen, der ihn gesucht, gefunden hat, der gefunden wurde durch Christus. Und das sage ich deswegen, weil wir Acht haben müssen, dass wir die Heiligkeit dieser Intimität ja nicht unrühmlich antasten. Es ist immer ein gottheiliges Geschehen zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf, wenn der Erlöser sein Geschöpf erlöst, mit hineinnimmt in ein Geheimnis eines geistigen Todes und ihn mit sich auferstehen lässt. Da weiche ich fast zurück und sage, heilig, heilig, heilig ist solch ein Vorgang. Das heißt also, wir sind immer auch ein Stück, fast sage ich, auf Distanz, weil es immer ein tief intimes, heiliges Geschehen zwischen Gott und jedem seiner Kinder gibt. Und wir werden im Himmel merken, dass das etwas unfassbar Großartiges ist. Dann als dritter Gedanke, also erstens Sterben zur Lebensentfaltung, zweitens ein heiliges Geheimnis zwischen Christus und seinem Kind. Gedanke 3, dieses Sterben, in das Christus uns ruft, ist geheimnisvoll ein Sterben in Christus. Und jede Konsequenz, die dann in unserem Leben heraus wächst, kann nur auf dieser Grundlage geschehen. Wir sind in Christus, wir sind mit Christus, wir sind durch Christus in das Geheimnis eines Todes gegeben, das die Möglichkeit unserer Entfaltung erst wirklich ans Licht gebracht hat. Und das will ich auch nicht so vorschnell gelöst haben, dass wir sagen, ja, wir müssen sterben immer wieder. Ja, natürlich. Aber wir sterben immer in Christus und das verändert etwas. Das ist anders. Immer wenn Gott sein Herz im Spiel hat, seine Kräfte im Spiel hat, ist es etwas anders. Und wir laufen Gefahr, dass wir das vermenschlichen. Also das große Geheimnis ist, dass ich in Christus hineingegeben wurde in einen Tod, der mich freisetzt zu einer Entfaltung, zu dem Menschen, zu dieser Berufung, für die ich geschaffen bin. Alles vorher war wie gebunden, wie eingeschränkt, vorläufig. So wie das Weizenkorn, wenn es da liegt, vorläufig ist. Aber wenn es in den Boden, in den Acker geht, dann bekommt es in dem Geheimnis des Sterbens seine Auferstehung und seine tatsächliche Entfaltung. Also in Christus. Und das kann man nicht in 10 Sätzen jetzt hier erklären, aber ich will das nochmal deutlich machen, wie sehr wir verwoben sind in unseren geistlichen Erfahrungen mit etwas Größerem, mit etwas Göttlichem. Und was immer wir geistlich tun, es hat eine andere, es hat eine göttliche Seite oder es ist gar nicht geistlich. Und diese andere Seite heißt immer in Christus, durch Christus, bei Christus, mit Christus. Gedanke 4. Wenn ich nachdenke, ich habe das mal vor Jahren mit einem Lebenssatz erwähnt, das weiß ich noch, seither ist der Gedanke in mir, wenn jemand als Weizenkorn in den Tod Christi hineinstirbt, um wieder aufzuerstehen, dann behält er seine DNA, seine Genetik. Und ich sage das deswegen nochmal, weil wir immer dazu neigen, solche Wahrheiten ein Stück menschlich zu vereinnahmen. Und vielleicht, wie das manchmal ist bei biblischen Worten, vielleicht ist das deutsche Wort sterben auch zu kurz gegriffen. Weil im tiefsten, eigentlichsten Sinne sterben tut das Weizenkorn nicht. Also das ist natürlich möglich, wenn es, was weiß ich, völlig verfault oder sowas, dann stirbt es wirklich. Das macht aber dann einen Unterschied. Dann ist alles weg. Aber ein Weizenkorn, das ist ein anderes Sterben, wie bei anderen Samen auch. Das ist ein Entfaltungssterben. Also sage ich mal, vielleicht vergleichbar mit der Raupe, die in ihren Kokon muss. Wir würden das da nicht sagen, die stirbt da drin. Aber im Sinne unseres biblischen Textes stirbt sie doch. Warum? Weil die Raupe sich entfalten soll zum Schmetterling, der flieht. Und das macht einen großen Unterschied, ob du Raupe bist oder ob du Schmetterling bist, mit deinen schönen Flügeln fliegen kannst. Und das ist seelsorgerlich wiederum sehr, sehr wichtig. Also für mich als Gemeindepastor, der ich ja zumindest war, das macht einen großen Unterschied. Sehe ich den Menschen, der zu Christus gekommen ist, als eben den Menschen, der er ist, und wo es auch durch meine bescheidene Hilfe sein darf, dass der sich zum Leben entfaltet, sehe ich wirklich den? Oder will ich dem irgendeine Vorstellung, vielleicht sogar eine Sterbens- oder eine Todesvorstellung aufdrücken? Und wenn ich es als Pastor, sag mal, gottgemäß mache, dann wird es so sein, dass ich mit heiligem Respekt genau diese Persönlichkeit wertschätze. Denn genau deine Persönlichkeit ist deine Persönlichkeit. Und wenn nur ein Chromosom ausgetauscht werden würde, dann wärst du gar nicht mehr du. Und beim Weizenkorn ist es auch so. Genetisch gibt es da natürlich eine Verwandtschaft zum Kürbis. Aber stell dir vor, der Bauer würde jetzt im Frühjahr lauter Weizenkorn säen und würde sich darüber wundern, dass da Kürbisse und Bananen und Orangen wachsen, würde denken, sag mal, das kann jetzt nicht sein. Was wächst aus Weizen? Weizen. Und nicht Kürbisse, nicht Bananen, nicht Orangen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Dieser Prozess in Christus, mit Christus hineinzusterben, ist ein Entfaltungsprozess genau meiner Persönlichkeit, die Gott gedacht, gemeint, gewollt, geschaffen hat von Ewigkeit her. Und er will nicht dann, wenn das kommt, was er von Ewigkeit gedacht und geplant hat, er will nicht, dass das dann um wegen doch, ach, könnte ja auch eine Banane sein bei dir, ne, statt ein Weizenkorn. Das wird seelsorgerlich dann sehr wichtig, wenn ich mit einem Menschen in meiner Gemeinde zu tun habe, dem Gott, ich sage das mal ein Beispiel, hängt ja alles, aber dem Gott ein Herz für, sage ich mal, Lobpreismusik gegeben hat, auch die Fähigkeit dazu. Wenn ich dem, um sein Sterben wirklich schmerzhaft zu machen, für ihn sage, du musst jetzt in der Finanzverwaltung dich entfalten. Das wird nichts. Das war von Gott auch nicht gedacht. Also ein guter Pastor, ein guter Hirte versucht mit seinen Leuten, mit denen er die Gemeinde leitet, er versucht durch den Geist Gottes zu verstehen, wer ist das? Was hat der für eine DNA? Wie entspricht es ihm, wenn er durch diesen geistlichen Tod dann entfaltet wird? Und ich muss mich sehr hüten, irgendwelche anderen Sachen aufzusetzen. Ach, wir brauchen gerade eine Kinderarbeit, dann muss er sich da entfalten. Oder jemand, dem Gott eine ganz stille DNA gegeben hat, ein stilles Zeugnis. Und ich sage, ach, als Pastor, den tun wir jetzt in das evangelistische Team, der soll jetzt auf die Straße gehen und evangelisieren. Das wird nichts. Und umgekehrt. Menschen, die von Gott eine DNA gekriegt haben, die sprühend sind, wortreich sind, die zu brechen, indem sie dann in die Meditationsgruppe kommen, über Jahre und Jahrzehnte. Also das kann mal eine Zeit, eine gute Erfahrung sein. Also ihr versteht, was ich meine. Die DNA bleibt bei der Auferstehung. Du bleibst du, weil Gott dich so geschaffen hat, so gewollt hat. Also in diesem Sterben, wenn ich meinen Blick eben nicht beim Sterben belasse, sondern darauf richte, was Gott daraus entfaltet, darf ich das im Herzen haben, muss ich das im Herzen haben, zu sagen, er soll werden, wer er ist, oder sie soll werden, wer sie ist, und nicht verbogen werden in jemand anderes hinein, auch in seiner geistlichen Beauftragung. Klar, ich muss manchmal etwas tun, was mir nicht so gefällt, was mir nicht liegt, aber aufs Ganze gesehen müssen wir so drauf achten, dass wir Weizenpflanzen dann nicht hinterher irgendwie versuchen, umzubiegen in Bananen. Das geht nicht. Und wenn du es trotzdem machst, dann gehen die doch im Grunde kaputt. Also die DNA bleibt. Und die Früchte des Heiligen Geistes verbinden sich jetzt, wenn es geistig gut läuft, verbinden sich in Christus in mir mit meiner Mentalität. In meiner Mentalität freut sich der Geist Gottes. In meiner Mentalität bin ich ein friedlicher Mensch. Da gibt's auch solche und solche, nicht wahr? Man kann auch friedlich sein, indem man sehr deutlich mal die Meinung sagt. Das siehst du an Jesus Christus selber. Der war ja nicht so stumm friedlich, sondern er war wahrhaftig friedlich. Und darauf kommt es, glaube ich, sehr, sehr an. Die Früchte des Heiligen Geistes verbinden sich mit meiner DNA, mit meiner Mentalität, mit meiner Art, mit meiner Entfaltung und geben dem das Göttliche, was es braucht, was ich nicht habe. Das ist ja gerade das Geheimnis. Durch diesen Tod und diese Auferstehung wächst das zusammen auf mit dem Heiligen Geist. Diese Neuschöpfung ist eine Geistschöpfung. Und es verwebt sich der ewig mannigfaltige Geist Gottes mit meiner Mentalität, mit meiner DNA. Ja, dann ist die Frage, wer sind wir in diesen Prozessen füreinander? Also die Kirchengeschichte zeigt ja dramatisch, dass immer wieder die Kirchen, Freikirchen, ist völlig egal, was wir sagen, dass immer wieder dieses Menschliche reingreifen will und nachhelfen oder nachkorrigieren. Und was man Gott nicht zutraut, macht man dann selber. Man fängt möglicherweise an zu manipulieren. Man fängt an zu unterdrücken, man fängt an einzuengen. Und ich glaube, wir müssen verstehen, deswegen sagte ich das am Anfang, mit dieser Heiligkeit, diesem Heiligen der Lebensentfaltung durch den Toten durch, wir lernen zu verstehen, ob der Heiligkeit sind wir allenfalls Geburtshelfer. Allenfalls Entwicklungshelfer, aber nicht die Meister dieser Entwicklung, die das bestimmen. Denn das ist diese Intimität zwischen Gott und seinem Kind. Also Geburtshelfer zu sein, das ist es. Darum geht's mit hohem Respekt. Ich war eine Hebamme, die hat ihren Job wahrlich, aber sie wird doch nicht das Kind manipulieren. Also das wird ja noch fehlen, dass eine Hebamme sagt, oh, diese Hautfarbe, das gefällt mir jetzt mal gar nicht. Können wir die mal ein bisschen dunkler machen oder heller machen? Nein. Sie hilft genau dem Kind zur Geburt, das gereift ist. Und wehe, sie vergreift sich daran, das verändern zu wollen, weil ihr das nicht gefällt. Und das gilt auch für später. Wir haben es ja immer zu tun, auch ich als Pastor, mit Menschen, ich sag mal, dieses sich ins Fallen, dieses immer wieder neu geboren werden, das hört ja nicht auf. Das fängt ja vielleicht sogar jeden Morgen, jeden Tag an. Und unser Leben lang bleiben wir Geburts- und Entwicklungshelfer, Entfaltungshelfer unserer Schwestern und Brüder. Aber mit großem Respekt vor der Einzigartigkeit genau dieser Schöpfung, mit Respekt vor der Intimität, die Gott mit genau diesem Menschen, mit seiner DNA hat. Und vergreifen uns nicht an dieser Gottesvision, dieser Gottesberufung, die er diesem Menschen gegeben hat. Und das macht natürlich auch unser Miteinander ein Stück anders. Gott ist dabei, dich zur Entfaltung zu bringen. Ist was anderes, als zu sagen, wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass du tot wirst, sozusagen stirbst. Stehen wir? Es ist eine Frage der Sicht. Beides ist ja wahr. Ohne dieses Geschenk des inneren Sterbens kommt keine Auferstehung. Ohne dieses Versenktwerden des Weizenkorns entfaltet es sich nicht. Es ist ja wahr. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Und da entwickle ich hoffentlich Respekt, habe ich Respekt vor der Heiligkeit, der Intimität zwischen Gott und einem, übertragen, einem Weizenkorn, einem Menschen, dass er in Christus sterben lässt, um es zu entfalten zu dem Menschen. Nun geht das in einer, damit schließe ich, in einer gebrochenen Welt natürlich. Das heißt, in dieser Welt wird nichts optimal entfaltet. Ist so. Also, sag ich mal, die Gedanken hören sich an wie, wow, gut, wunderbar, da wächst was raus und dann ist es alles gut. Diese Welt muss sich jede Entfaltung durchkämpfen, durch das Ungrau, durch die Anfechtung, Unbild des Lebens. Das wird schon viel auch verhindern. Das wird nicht alles so zur Blüte bringen, wie es in einer heilen Welt möglich gewesen wäre. Da bleiben Abstriche, da bleiben Beschränkungen. Da ist nicht alles gesund, da ist nicht alles wohl, sondern diese Entfaltung, und das war bei Christus selber, bei Jesus selber so, diese Entfaltung wird in einer so kaputten Welt auch, jetzt habe ich nur das englische Wort, beschädigt, wird beschädigt. Und das gehört dann auch zum Plan Gottes. Ich muss nicht alles, was in meinem Potenzial steckt, ausleben können, auf Biegen und Brechen, sondern im Geheimnis dieser Einschränkungen einer gebrochenen Welt glaube ich, dass Gott mich zum Bestmöglichen entfaltet. Und da hilft mir es übrigens zu wissen, dass ich ja aus dem Tod hineingestaltet werde, dass ich mich ja hingegeben, aufgegeben habe, dass er ja die Herrschaft hat, dass er ja verfügen darf, dass er es ja besser weiß. Und da werde ich meine Entfaltung manchmal auch unter schwierigen Umständen in bestmöglicher Weise leben, so wie Gott mir Gnade gibt und wie er mir Grenzen gibt. Wie sagt Paulus, diesem berühmten Gebet mit seinem Pfahl im Fleisch, er wollte an der Stelle die Entfaltungshinderung brechen und betet dafür. Und Gott sagt, du lebst in einer gefallenen Welt, die Beschränkungen hat. Und ich weiß, dass manche Beschränkungen für dich gut sind. Und er sagt, lass die an meiner Gnade genügen. Also Entfaltung und Gnadengenügung sind die beiden Stichworte unseres Lebens. Aber soweit es geht, soweit es Gott zulässt, lasst uns über diesen Tod in heiliger Ehrfurcht vor der Individualität eines jeden Menschen, seiner Begabung, seiner Sicht, lasst uns verstehen lernen, dass wir Geburtshelfer und Entfaltungshelfer eben dieses Menschen sind. der nicht die Projektionsfläche sein darf unserer Gedanken und Wünsche für ihn. Das ist ein Riesenthema übrigens auch in Ehen, in Familien und in Gemeinden und so weiter. Also sage ich Halleluja, dass das so sein darf. Ich darf in Christus, mit Christus, in seinem Tod auferstehen. Ich darf sein, was mich Gott geschaffen hat. Ich lerne mit Gott meine Begrenzungen zu leben und im Sinne dessen mit der Hilfe anderer Menschen gestalte ich diese Erde mit bis zu dem Tag, wo Gott mich heimholt. Also wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann bleibt es leer, kraftlos, unentfaltet. Es bleibt hinter seiner Bestimmung zurück und jeder von euch hat eine solche Bestimmung. Halleluja. Amen.